Ja, liebe Gäste und Freunde, liebe Geschwister, auch heute möchte ich alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass so viele heute Nachmittag gekommen sind, damit wir miteinander wieder das Wort des lebendigen Gottes hören dürfen. Dieses Wort Gottes hat uns etwas zu sagen in dieser Zeit, das haben wir gestern Abend schon besprochen und mitbekommen. Dieses Wort Gottes gibt uns Orientierung und Klarheit, dort wo viele Menschen heute in einem Nebel der Ungewissheit, der Unsicherheit, der Beliebigkeit schwimmen und nicht klare Orientierung für ihr Leben finden. In der Bibel finden wir klare Orientierung. Deswegen ist die Bibel bei manchen Menschen auch nicht so beliebt, weil sie Dinge vorgibt, weil sie unbequeme Dinge uns sagt, weil der lebendige Gott durch dieses Wort Gottes zu uns redet. Heute Nachmittag haben wir das Thema die Botschaft von Jesus Christus inmitten der religiösen Angebote unserer Zeit. Ich denke, das ist auch so etwas von dem, was Menschen verwirren kann. Menschen, die nach Lebensorientierung suchen. Sie feststellen, dass unsere heutige Zeit einen religiösen Markt der Möglichkeiten anbietet, einen Selbstbedienungsmarkt, wo jeder seine religiöse Botschaft, seine Weisheiten, seine Meinungen über den Sinn des Lebens, über Gott und die Welt feilgibt und anbietet. Und viele Menschen machen es heute so, dass sie einfach sich wie bei einem Selbstbedienungsladen, wenn man ein Gericht zusammenstellt, man holt sich hier eine Zutat und dort eine Zutat und woanders noch etwas und dann mixt man irgendetwas zusammen, was man meint, dass es den eigenen religiösen Bedürfnissen Genüge tun kann. Aber ihr Lieben, demgegenüber steht ein Anspruch, den die Bibel ganz klar stellt, dass Jesus Christus alleine der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass es eine verbindliche Wahrheit gibt, das, was die Menschen heute immer mehr leugnen. Sie sagen, alle Wahrheit ist relativ, jeder hat ein Stück Wahrheit. Die Muslime und die Hindus und die Buddhisten und die Animisten und vielleicht auch die Christen, die am wenigsten, wenn man die öffentliche Meinung so anschaut. Das sind noch die, die man am wenigsten in diesem religiösen Mischmasch und pluralistischen Angebot dulden möchte. Nun, wir müssen uns da auch entscheiden. Wir müssen da auch sehen, wollen wir uns in diesem religiösen Markt der Möglichkeiten bedienen oder wollen wir uns orientieren an der Bibel, die von sich selbst beansprucht, die Offenbarung des lebendigen Gottes zu sein, das Reden des heiligen, ewigen Schöpfer Gottes zu uns Menschen. Ich möchte einfach noch einmal eingehen darauf, was haben wir denn heute so auf diesem religiösen Markt für Angebot? Ich möchte das mal ein bisschen aufteilen, wir können ja gar nicht alles erwähnen, aber eine ganz große religiöse Richtung ist der Humanismus. Die Vernunftreligion, die Anbetung der Göttin Vernunft, die Selbsterlösung des Menschen durch Wissenschaft und Fortschritt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal bewusst geworden ist, aber in der Französischen Revolution hat diese revoltierende Gruppe von Revolutionären, die die alte Ordnung umstürzten, die auch die Bibel und ihre Wahrheit verachteten, sie haben eine Götterstatue aufgerichtet und diese Göttin, die hieß Vernunft. Und dieser Göttin wurden damals blutige Opfer dargebracht. Ja, wenn man sich anschaut, was im Namen von Freiheit und Brüderlichkeit und Gleichheit alles passiert ist, an Gräueln, an Morden, an Blutbad in Frankreich damals, im Namen der menschlichen Vernunft. Die neue Religion wurde damals proklamiert, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Gott ist abgeschafft, es gibt keine verbindliche Autorität über den Menschen. Der Mensch ist selbst die letzte Autorität auf dieser Welt. Das war für viele ein Gewinn, eine Befreiung. Wir haben endlich dieses Joch Gottes und der biblischen Gebote abgeschüttelt. In ganz ähnlicher Richtung lief später der Sozialismus, der Marxismus. Da war ich auch ein glühender Anhänger davon, viele Jahre meines Lebens. Und was haben wir uns damit eingehandelt, ihr Lieben? Die Menschen die sich selbst zum Maßstab machen, werden letztlich gottlos und gesetzlos. Wenn ich selbst und mein Interesse der letzte Maßstab ist, dann kann ich meinen Nachbarn die Gurgel durchschneiden. Wer richtet mich? Wenn mein Interesse da dem anderen entgegensteht, wo gibt es einen verbindlichen Maßstab, der sagt, dass der andere recht hat? Ja? Letztlich hat dieser humanistische Gegenreligionsentwurf dazu geführt, dass im Grund viel mehr Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit, Kriminalität in unserer Welt ist als vorher. Kann man mal drüber nachdenken. Jedenfalls diese versprochene Befreiung, die Selbsterlösung des Menschen durch die Vernunft, durch die Technik, durch den menschlichen Fortschritt hat bis jetzt nicht stattgefunden, wenn man es mal ganz nüchtern prüft, sondern im Gegenteil. Wir haben uns neben vielen Annehmlichkeiten dadurch auch eine ganze Menge neue Nöte und Probleme eingehandelt, die man früher nicht hatte, als Gottes Wort und die Bibel noch auch in gewisser Weise verbindliche Normen waren, auch in der Gesellschaft. Aber dieser säkulare, dieser humanistische Ansatz hat als zentrale Waffe die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat festgestellt, und dann tritt jeder ehrfürchtig zurück, die Bibel hat nichts mehr zu sagen, dort wo die Wissenschaft etwas sagt. Und da werden wir heute auch noch drauf kommen, dass in Gottes Augen diese menschliche Wissenschaft eine ganz große Anmaßung enthält. Wir als Christen sind dankbar für alle wahren Ergebnisse echter wissenschaftlicher Forschung. Es ist auch eine Gnade Gottes, dass der Mensch überhaupt den Verstand hat, die Welt in gewisser Weise erklären zu können. Aber wenn man sich anschaut, wie schnell die wissenschaftlichen Wahrheiten von heute veralten und die Lehrbücher alle umgeschrieben und neu gedruckt werden müssen, dann verlieren wir etwas hoffentlich das unbedingte Vertrauen in die Wahrheit der Wissenschaft. Die ist nämlich immer sehr relativ. Und die eigentlichen Wissenschaftler wissen das auch. Aber viele Vermittler tun so, als hätte der Mensch damit den Zugang zur höchsten Wahrheit und zu einer schrankenlosen Verbesserung des Lebens gefunden. Und das ist eine große Lüge. Denn dieses Wissen wird angewandt von Menschen, die ein sündiges, eigensüchtiges, rebellisches, von Gott getrenntes Herz haben. Und deshalb wird mit der Wissenschaft zum Beispiel immer raffiniertere Waffen entwickelt, die die ganze Menschheit schon mehrfach vernichten können. Deswegen ist der Friede nicht wirklich größer geworden durch diese ganzen menschlichen Bemühungen. Im Grund hat diese Religion des Humanismus und des Vernunftglaubens schon völlig bankrott gemacht. Aber sie wird immer noch, gerade auch in den Schulen, in der Öffentlichkeit, als die am meisten verbindliche Religion Europas propagiert. Und dann kommen natürlich die heidnischen Religionen. Auf meiner religiösen Suche als ehemaliger Marxist habe ich da viele davon selber ausprobiert und durchgestudiert an den Hand ihrer Schriften. Buddhismus zum Beispiel. Die gelben Mönche, die da in Tibet meditieren, stundenlang. Die sogar schweben können. Ja, faszinierende Sache. Der Dalai Lama, eine religiöse Figur ersten Ranges in der ganzen Welt beachtet. Der Hinduismus, die Yogis, die mit verkreuzten Beinen da sind und die ihren Punkt auf der Stirn haben und die versuchen, übersinnliche Kräfte zu gewinnen und Einsichten in das Göttliche zu bekommen. Der Islam mit seiner Gesetzesreligion, mit seiner Strenge, mit seiner Orientierung und Ausrichtung auch für manche eine faszinierende Sache. Astrologie, UFO-Glaube, Däniken, die Außerirdischen. Wisst ihr, es ist ganz interessant, dieser große antichristliche Kritiker Dawkins, Richard Dawkins, der die Schöpfungslehre und den christlichen Glauben so massiv angegriffen hat, hat in einem Interview, als er wirklich hingewiesen wurde auf diese Strukturen in der Schöpfung, die einen intelligenten Schöpfer voraussetzen, hat er gesagt, ja, er glaubt, dass die Welt geschaffen wurde von Außerirdischen, von Aliens, die einmal auf die Erde kamen und die einmal da etwas gemacht haben. Aber das ist nur so ein Glaube. Auf jeden Fall glaubt er nicht an den Gott der Bibel. Und da sehen wir, dass dann die Ablehnung der Bibel in dem absurdesten Aberglauben endet. Ja, die Leute, die nicht glauben können, dass Gott die Welt schuf, die glauben, dass kleine grüne Männchen die Welt geschaffen haben. Ja, das ist dann der große Anspruch der Superwissenschaftler und Superintellektuellen. Also es endet vieles heute in unserem ehemals christlichen Abendland bei schlichtem heidnischem Aberglauben, bis hin zum germanischen Urglauben, der auch wieder aufgewärmt wird, der Wotanskult und was nicht alles.
Ja?
Und dann kommt das letzte Angebot, und das ist vielleicht das verwirrendste und schwierigste, und das ist ein äußerliches Christentum ohne lebendigen Glauben an Christus. Das ist das, mit dem wir vielleicht alle konfrontiert wurden. Ich auch. Evangelisch getauft, konfirmiert, danach eigentlich keine Kirche mehr von innen gesehen, außer ab und zu Weihnachten. Keinen Bezug zum Glauben, nie etwas gehört von Jesus Christus als dem Retter im Rahmen dieser evangelischen Kirche. Und dann in den Marxismus abgedriftet und schließlich aus der Kirche ausgetreten wegen der Steuer. Das war so meine religiöse Werdegang als protestantischer Christ. Ich habe nie von jemand gehört, dass Jesus Christus der Einzige ist, der mich von meiner Gottverlorenheit und Trennung von Gott erretten kann. Und heute haben wir große Kirchen, obwohl sie immer mehr schrumpfen, haben sie immer noch Millionen Mitglieder. Und in ihnen wird gelehrt, wenn du dich als Säugling besprengen lässt, wenn du ein paar religiöse Rituale mitmachst, dann kommst du in den Himmel, dann bist du errettet, ein Kind Gottes. Du brauchst überhaupt nicht so leben, wie Jesus Christus gelehrt hat. Du kannst leben, was du willst, Ehebruch, irgendwelche üblen Dinge, ist alles in Ordnung, sogar bei Bischöfinnen inzwischen in der deutschen Kirche. Überhaupt kein Problem. Aber du hast das Ticket im Himmel durch die Säuglingsbesprengung. Und durch die Sakramente der Kirche, auch das, was die römische Kirche lehrt, ist, dass die Priesterschaft durch ihre Sakramente alle treuen Mitglieder der römischen Kirche in den Himmel bringt. Und das ist das Schwierige, weil hier wird auch von Christus geredet, auch von der Bibel, auch von Glaube. Aber es ist etwas ganz anderes, als die Bibel selber sagt. Als ich wirklich in die Bibel hineingeschaut habe, was Jesus Christus lehrt, dann musste ich sagen, das, was ich in der großen protestantischen Namenschristenheit gesehen habe, das lässt sich nicht entfernt damit vereinbaren. Das war mir ganz klar. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und so ist es auch. Dieses äußerliche Kirchenchristentum rettet niemand und bringt uns nicht in den Himmel. Was bringt uns denn in den Himmel? Was ist denn die Alternative zu diesen verschiedenen religiösen Angeboten, die heute auf uns einströmen? Nun, wir wollen uns heute einen Text des Apostels Paulus miteinander betrachten, den er im 1. Korintherbrief geschrieben hat. 1. Korinther 1 lesen wir einige Dinge über die Verkündigung und die Situation des Apostels Paulus, dieses großen Boten Jesu Christi. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, der Apostel Paulus war in einer ganz ähnlichen Situation wie wir heute. Er hatte auch eine religiös-pluralistische Gesellschaft vor sich. Menschen, das Griechentum, die Heiden in den griechisch sprechenden Ländern des Römischen Reiches, überhaupt im Römischen Reich, da gab es zig Religionen. Da gab es verschiedene Mysterienkulte. Die einen gingen in den Tempel der Artemis und die anderen in den Zeus-Tempel und die dritten noch wohin in den Mithras-Kult. Und manche haben alles kombiniert. Mehrfach hilft ja, die waren dann vielleicht in 3 oder 4 verschiedenen Religionen aktiv und haben überall geopfert in der Hoffnung, irgendein Götze würde ihnen Glück und Wohlergehen ja schließlich sicher. Es war auch ein religiöser Markt der Möglichkeiten und da waren noch die griechischen Philosophen, die Skeptiker, die Großväter unserer heutigen humanistischen Intelligenzia, unserer Wissenschaftler und Akademiker, die über Gott an sich und den Menschen an sich und das Wesen des Wesens an sich nachdachten und komplizierteste Konstruktionen in ihren Köpfen hatten. Und als der Apostel Paulus zu ihnen sprach in Athen, haben sie gesagt, oh, was ist denn das für eine seltsame Lehre, wir wollen dich ein andermal wieder hören. Ja? Also die Situation des Apostels Paulus war nicht sehr viel anders als die Situation bei uns heute in mancherlei Hinsicht. Und dann gab es noch das Judentum, aus dem der Apostel kam. Und das Judentum als eine Religion der Werksgerechtigkeit, der Errettung aus eigenen Werken, stellte sich als der gefährlichste und schlimmste Feind der Botschaft von Jesus Christus heraus. Die damaligen Juden, die in ihrer Religion verankert waren, sie waren diejenigen, die am stärksten auch die Botschaft von Jesus Christus verfolgt haben und bekämpft haben. Und nun lesen wir, wie der Apostel Paulus seinen Verkündigungsdienst, seine Botschaft von Christus zieht, hineingesprochen mitten in eine solche Situation des religiösen Durcheinanders, der Vielfalt der verschiedenen Heilsangebote. Ich lese einmal 1. Korinther 1, Abvers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Evangelium heißt Heilsbotschaft, Botschaft von der Errettung. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, und da spricht der lebendige Gott selbst, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Soweit der Apostel Paulus. Er berichtet hier von seinem Dienst der Verkündigung. Der Apostel Paulus ist mutig hingegangen. Er ist hingegangen in die Synagogen, die Versammlungsstätten der Juden. Er ist hingegangen auf die Marktplätze der Heiden. Er ist hineingegangen in die Häuser der religiös fragenden Heiden. Er hat eine Botschaft gehabt. Eine einseitige Botschaft. Und diese Botschaft nennt er hier das Wort vom Kreuz. Christus hat er verkündigt, und zwar als gekreuzigt. Das war seine Botschaft. Und schaut, es ist so erstaunlich. Der Apostel Paulus hat gewusst, dass diese Botschaft den meisten Menschen ein Ärgernis ist. Wisst ihr, heute wird in manchen christlichen Kreisen gesagt, du musst die Botschaft so anpassen, dass die Leute auch davon begeistert sind. Das ist die Strategie der Werbung. Wenn du ein schlechtes Produkt hast, dann musst du das so toll anpreisen, dass die Leute sich drum reißen, es zu kaufen. Dann bist du ein guter Werbefach. Ja? Hauptsache, es wird irgendwie das Ergebnis richtig, egal wie die Botschaft umfrisiert wird. Aber der Apostel Paulus hat geradlinig eine Botschaft verkündigt, von der er wusste, bei den meisten meiner Zuhörer wird sie nicht angenommen werden. Das finde ich so faszinierend. Er war bereit, gesteinigt zu werden, geschlagen zu werden, verachtet und beschimpft zu werden, aus der Stadt ausgewiesen zu werden. Aber er hat niemals diese Botschaft geändert, die die Menschen aufgewühlt hat, die sie aber auch zur Ablehnung brachte. Und diese Botschaft heißt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde für dich und mich gekreuzigt. Er starb an diesem Hinrichtungsinstrument, das damals im Römischen Reich sehr wohl bekannt war. Es war das Hinrichtungsinstrument für die Schwerverbrecher, für die besonders schlimmen Feinde des Römischen Reiches. Ein ordentlicher römischer Bürger, der etwas auf sich hielt, wurde nicht gekreuzigt. Der wurde höchstens geköpft oder anders wie, aber nicht mit dieser schmachvollen Hinrichtungsmethode umgebracht. Es war das Schlimmste, was einem passieren konnte, am Kreuz zu sterben. So, und das soll eine Rettungsbotschaft sein? Der große Heilsbringer, der schmählich am Kreuz geendet hat. Wir können uns schon vorstellen, dass da viele Menschen gesagt haben, was willst du denn mit dieser Botschaft? Das kann ich nicht akzeptieren. Wenn Jesus Christus wirklich so mächtig ist, so haben es ja auch die Juden gesagt am Fuß des Kreuzes, dann wäre er doch vom Kreuz herabgestiegen, dann wäre er doch nicht geendet als ein Verbrecher. Und auch die Juden, für sie war ein Messias, der gelitten hat, der gestorben ist, für sie unakzeptabel. Sie wollten einen Kriegshelden, der sie von den Römern befreit. Und so war diese Botschaft völlig quer, völlig entgegen zu den religiösen Strömungen der damaligen Zeit. Und auch heute ist das Wort vom Kreuz anstößig. Wir haben immer wieder Debatten von landeskirchlichen Pfarrern bei uns, die sagen, diese Blutstheologie, diese Erlösung durch den Tod Jesu Christi, das muss endlich abgeschafft werden. Das passt nicht mehr in unsere heutige Zeit. Ihr Lieben, das hat in keine Zeit hineingepasst. Und es ist aber eine ewige Wahrheit, die auch dann noch verkündigt werden wird, wenn diese ganzen Gottesleugner, die sich Theologen nennen, längst begraben sind. Ich habe es gestern gehört, Himmel und Erde werden vergehen, hat der Herr Jesus Christus gesagt. Aber meine Worte werden nicht vergehen, sie bleiben in Ewigkeit. Ja, warum das Kreuz? Warum musste Jesus Christus hingerichtet werden? Warum das Blut Jesu Christi als das einzige Mittel zur Erlösung, zur Errettung von sündigen Menschen? Und da kommen wir wieder zurück zu etwas, was wir auch gestern Abend schon erwähnt haben. Zu dieser grundlegenden Wahrheit der Bibel, die so unbequem für uns ist. Die Bibel sagt uns, wir Menschen sind nicht in Ordnung, so wie wir sind. Uns Menschen hängt ein ganz wesentlicher Makel an. Wir haben ein ganz grundlegendes Problem und das ist, wir sind Sünder von Natur. Wir werden geboren als Rebellen, die von Gott unabhängig ihr eigenes Leben leben wollen. Wir werden geboren als Egoisten, als solche, die sich selbst in den Mittelpunkt der ganzen Welt und ihres ganzen Lebens stellen und die bereit sind, Gott ungehorsam zu sein und dem Menschen, ihrem Mitmenschen zu schaden. Hauptsache, sie kommen zum Ziel mit ihrem Leben. Das ist unser Problem nach der Diagnose der Bibel. Wir sind solche, die sich von Gott unabhängig gemacht haben. Ja, dann stellt man die Frage, ja, warum denn nicht von Gott unabhängig? Und dann sagt uns die Bibel, schau, du bist ein Geschöpf des lebendigen Gottes. Dass du auf der Welt bist, dass du lebst, dass du heute noch Atem hast zu leben und nicht als eine leblose Hülle irgendwo auf einem Tisch liegst, das hast du dem lebendigen Gott, deinem Schöpfer, zu verdanken. Das ist die Aussage der Bibel. Gott hat dem Menschen den Lebensodem, den Lebensatem gegeben. Und Gott kann ihn jederzeit wieder von uns nehmen. Wir sind nicht geschaffen, unabhängig zu sein. Wir sind nicht dazu geschaffen, Rebellen zu sein, die ihr eigenes Leben selbst bestimmen. Wenn wir das tun, dann fahren wir unser Leben an die Wand. Dann enden wir im Chaos und im Bankrott, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht. Sondern wir sind geschaffen worden als Geschöpfe Gottes, die eigentlich in Liebe, in vertrauensvoller Abhängigkeit dem lebendigen Gott dienen sollen. Wir sind geschaffen worden zum Gehorsam gegen die Gebote Gottes. Nicht dazu, dass wir uns unsere eigenen Gebote zurechtzimmern und dabei andere verletzen und uns an ihnen versündigen. Das ist der große Punkt. Mit uns Menschen stimmt etwas nicht. Und wenn der Mensch so weitermacht sein ganzes Leben, dann endet er im Gericht der Hölle, dann wird Gott ihn im Zorngericht von seiner Gegenwart trennen müssen auf ewig. Und er muss leiden für die Folgen seiner Sünde in einer ewigen Flamme. Das sagt die Bibel. Und das ist eine Wahrheit. Die wird heute nicht mehr so offen verkündigt. In den Kirchen schon gar nicht. Aber es ist trotzdem die Wahrheit, die der Herr Jesus selber, der liebende Retter, immer wieder klar und nüchtern betont hat. Und der Herr Jesus Christus ist deshalb elendiglich wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben, weil es keinen anderen Weg gab, dich und mich aus diesem Schicksal der Verurteilung und der Trennung von Gott zu erretten. Das ist die ganze Wahrheit, warum der Apostel Paulus nichts anderes verkündigen wollte als Christus den Gekreuzigten. Weil er wusste, jeder von diesen Heiden, ob das nun ein gebildeter griechischer Philosoph war, ob das nun irgendein Landarbeiter war oder ein Skythe, so ein verachteter Barbar irgendwo aus den hinteren Bereichen des Römischen Reiches oder ein Jude. Sie alle waren verloren vor dem lebendigen Gott. Sie alle konnten nicht bestehen, wenn sie vor ihrem Schöpfergott Rechenschaft hätten ablegen müssen. Und deshalb, das wusste der Apostel Paulus, deshalb hat Gott seinen Sohn auf die Erde gesandt, damit er Mensch würde und damit er das wieder gut macht, was wir kaputt gemacht haben. Ich möchte da noch ein Bibelwort oder zwei aus dem Epheserbrief anbringen, wie Gott uns als sündige Menschen, als von ihm getrennte Menschen beurteilt und sieht. Epheser 2, da ist die Rede von den Menschen, wie sie natürlicherweise leben, ohne Gott. Da heißt es, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dieser Fürst, der Fürst dieser Welt, das ist der Teufel. Ganz einfach. Es gibt ein Böses, es gibt einen Bösen, genauso wie es einen lebendigen Gott gibt. Und dieser Böse ist der Satan, der Teufel, der die Herzen der Menschen lenkt und regiert, die fern von Gott sind. Das ist eine der Antworten, warum es so viele Grausamkeiten, Bosheiten, Mord, Betrug und Lüge gibt, weil es da den Vater der Lüge gibt und den Mörder von Anfang an, der die Menschen lenkt wie Marionetten vom Hintergrund, durch Geister, die steuern. Der Mensch meint, der Rebell, ich bin frei, niemand ist mir mein Herr, ich bin emanzipiert von Gott. Und in Wirklichkeit ist er ein Sklave des Teufels, ein Sklave dieser bösen Mächte, die diese Welt regieren, das sagt die Bibel. Und deswegen aus dieser Sklaverei können wir uns niemals selber befreien, sondern nur, wenn wir errettet werden durch Jesus Christus. Noch eine andere unschöne Wahrheit möchte ich uns vorlesen, die Bibel uns Menschen sagt, wie wir von Natur aus sind. Und das steht in Epheser 4, Vers 17 bis 19. Da heißt es, das sage ich und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes oder Nichtigkeit ihres Denkens, könnte man auch sagen. Also die Bibel ist sehr respektlos gegenüber allen groß aufgeblasenen Intellektuellen und klugen Leuten, die meinen, sie haben alles über das Leben verstanden und können es anderen weitergeben. Psychologen, Theologen, Philosophen und was noch alles ist. Nichtigkeit des Denkens, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Ihr Lieben, das ist unser Zustand von Natur. Wenn Gott nicht ein Wunder an uns tut und uns ein neues Herz gibt. Wir wissen viele Dinge, wir bilden uns viel ein, wie viel wir wissen. Aber Gott sagt, schau, das Entscheidendste weißt du nicht. Mit all deinem intellektuellen Wissen kannst du nicht Gott wohlgefällig leben, kannst du kein Leben führen in der Liebe zu Gott, in der Liebe zum Nächsten. Das können wir nicht, weil unser Herz nämlich verfinstert ist und weil es steinhart ist in den Augen Gottes. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Und die hat Gott gewählt. Er hat seinen Sohn, der Gott von Ewigkeit ist, der bei ihm in der himmlischen Herrlichkeit war. Er hat ihn auf die Erde gesandt und Mensch werden lassen. Der Herr Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das ist ein Geheimnis. Das ist so wichtig für uns. Wisst ihr, der Herr Jesus Christus kam auf die Erde und er war der einzige Mensch auf dieser Erde, der je den Willen Gottes getan hat und gemäß seiner Bestimmung wirklich gelebt hat. Der Herr Jesus hat nicht seinen eigenen Willen gesucht, das bezeugt er selbst, sondern er hat alle Zeit den Willen Gottes des Vaters getan. Der Herr Jesus hat nicht sein eigenes Interesse gesucht, sondern er hat sein Leben hingegeben für andere, selbstlos, im Opfer. Der Herr Jesus hat nicht die Wahrheit verbogen, um seine Interessen zu fördern, sondern er hat die unbequeme Wahrheit kompromisslos gesagt, auch wenn er wusste, dass die Juden ihn dann dafür steinigen würden. Ist mehrfach vorgekommen in seiner Predigtdienst, dass die Juden ihn gesteinigt haben. Er hat den Willen Gottes in allem getan. Er war einfach und arm, er war kein Mächtiger, kein Großer, er war ein geringer Mensch, er war ein Diener, der vollkommene Diener Gottes. Ja, und dann hat Gott diesen heiligen und gerechten Menschen, der alleine gerecht war und angenehm war vor ihm, dann hat Gott ihn genommen und hat ihn ans Kreuz schlagen lassen und hat ihn knallhart bestraft für was? Nicht für irgendwelche eigene Sünde. Nein, sondern für alle Sünde der sündigen, gottentfremdeten Menschen auf dieser ganzen Welt. Von Adam bis zum letzten Menschen, der auf dieser Erde sein wird. Alle Schuld und Sünde hat der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr Jesus, der Sohn, der über allem regiert, auf sich genommen. Und das ist diese gewaltige Botschaft, dass dort am Kreuz auf Golgatha vor 2000 Jahren ein schreckenerregendes, brutales, hartes Gericht ergangen ist. Gegen den einzigen Menschen, der nie eine Sünde getan hat, dem aber alle unsere Sünden aufgebürdet wurden. Das heißt, er hat sie sich selber aufgeladen, freiwillig, aus Liebe zu dir und zu mir. Er musste sterben, weil Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Weil Gott nicht sagen konnte, ich übersehe die Sünden, die hier begangen wurden. Das können manche menschliche Richter sagen. Die können sagen, das ist zwar ein Mörder, aber ich gebe dem mildernde Umstände und er war in schwierigen psychischen Verfassungen und wir sprechen ihn frei. Aber das kann Gott nicht. Er musste ein Gerichtsurteil fällen über jede Sünde und Übertretung, die du und ich begangen haben. Nun können wir sagen, ich bin doch gar kein so schwerer Sünder. Wisst ihr, da ist uns immer die Bergpredigt ein ganz ernüchternder Spiegel unseres Herzens. In der Bergpredigt sagt der Herr Jesus, es ist nicht nur Sünde des Mordes, wenn du jemanden umbringst, sondern wenn du jemanden hasst in deinem Herzen, dann hast du eigentlich schon einen Mord begangen. Und dann können wir uns mal prüfen und uns mal überlegen, wie viele Mörder es dann hier in dieser Versammlung gibt. Ich bin bestimmt einer von ihnen. Ja? Und er sagt auch weiter, es ist nicht erst Ehebruch, wenn du den Ehebruch begangen hast, sondern wenn du nur eine Frau begehrlich ansiehst in deinem Herzen, hast du dann schon Ehebruch begangen. Versteht ihr? Und wenn diese Maßstäbe, das sind die Maßstäbe Gottes, an dich und an mich angelegt werden, wenn wir Rechenschaft ablegen sollen über unser Leben, und das muss jeder von uns, dann können wir nicht bestehen. Hoffentlich sind wir so ehrlich, dass wir das zugeben. Dann können wir nicht bestehen. Wenn Gott solche Maßstäbe hat, dann ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das sagt nämlich die Bibel. Schaut, und dann hat Gott einen Ausweg gewählt. Er hat nämlich den, der von keiner Sünde wusste, der völlig gerecht war, der ganz nach dem Wohlgefallen Gottes war. Auf ihn hat er alle unsere Schuld und unser Versagen geladen. Könnt ihr euch dann vorstellen, warum der Herr Jesus in Gethsemane ringen musste, beten musste, Vater, wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das war genau deshalb, weil diese grauenvolle Last der kombinierten Sünde aller Menschen vor ihm stand und auf ihn gelegt werden soll. Aber er hat auch eines gesagt, er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und deshalb, weil der Sohn Gottes gelitten hat wie kein anderer im Gericht am Kreuz, deshalb können Menschen befreit sagen, ich bin erlöst. Ich habe Frieden mit Gott. Alle meine Sünde ist weggetan, für immer, vollkommen. Ich habe ein gutes Gewissen. Wer kann das schon sagen? Derjenige, der diese Erlösung in dem Opfertod Jesu Christi persönlich für sich angenommen hat. Der kann das sagen. Obwohl wir immer noch sündigen und versagen, wissen wir, wir haben Vergebung. Bei Jesus Christus, unserem Herrn. Und das ist etwas so Gewaltiges. Das möchte ich jedem hier im Saal wünschen, der diesen Frieden mit Gott, dieses gute Gewissen, diese Gewissheit der Vergebung der Schuld nicht kennt, dass er das erfährt und erlebt. Und genauso ging es dem Apostel Paulus. Ihr Lieben, er hatte eine ganz große Schuld auf seinem Herzen. Die hat ihn manchmal auch noch angefochten. Er hatte nämlich gläubige Christen in seinem Eifer in den Tod geführt, als er das Christentum noch fanatisch bekämpft hat. Er wusste, er war in gewisser Weise ein Mörder der Brüder. Und deswegen sagt er, es ist eine solche Barmherzigkeit und Gnade, ich darf die Botschaft Gottes verkündigen, obwohl ich der schlimmste Verbrecher bin. In seinen eigenen Augen war er das. Aber er hat ein gutes Gewissen gehabt, sonst hätte er nicht anderen Christus als Gekreuzigten verkündigen können. Er hat erlebt, dass diese gläubige Annahme des Opfers ihn von dieser schweren, schwersten Schuld völlig befreit hat, sodass er gesagt hat, ich rühme mich in Gott, ich freue mich in der Gnade. Und so dürfen wir das auch sagen. Wenn wir das erlebt haben, dann dürfen wir uns freuen in der Gnade Gottes, obwohl wir manchmal noch betrübt sein müssen über den Fehlern und Verfehlungen, die uns unterlaufen. Wir haben Vergebung nur durch das Blut Jesu Christi, nur durch seinen Opfertod. Und wenn wir das aufgeben, dann gibt es keine Hoffnung, keine Vergebung und kein Licht mehr in keinster Weise. Deswegen werden wir festhalten daran, dass das Blut des Lammes Gottes, des Herrn Jesus Christus, das Einzige ist, was Menschen rettet. Entweder nehmen wir dieses Opfer an, Jesus Christus starb auch für mich, oder wir werden an den Segnungen, die Gott uns anbietet, enttäuscht und leeren Herzens und verfinstert vorbeigehen. Wir werden sie verpassen. Das ist unsere Verantwortung. Wir müssen im Glauben diesen Herrn und sein Opfer persönlich für uns annehmen. Es genügt nicht, dass du sagst, ich glaube auch, dass Jesus Christus einmal gelebt hat und am Kreuz gestorben ist. Das ist kein Glaube, der rettet. Sondern was du sagen darfst und sagen musst, ich habe mein Leben Jesus Christus völlig übergeben. Ich habe ihn im Glauben als meinen Herrn und Erlöser für mich angenommen. Mein Leben gehört nicht mehr mir, sondern Jesus Christus. Und dann darfst du auch wissen, meine Schuld ist für immer getilgt. Ich habe Frieden mit Gott. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Der Gott, der vorher mit Recht Zorngericht mir gegenüber ankündigen musste, der ist nun mein liebender Vater. Und wie Paulus kann ich sagen, ist Gott für mich, wer kann gegen mich sein? Das ist ein wunderbarer, triumphierender Ausruf. Aber das kann nur jemand sagen, der weiß, meine Sache mit Gott ist für immer geordnet. Durch das Werk Jesu Christi. Und dazu wollte der Apostel Paulus einladen. Er hat genau gewusst, wenn er sich einlässt auf irgendwelche Diskussionen über Philosophie mit den Philosophen, da kommt er nicht weiter. Diese Menschen werden verloren gehen mit ihrem ganzen intellektuellen Überbau. Das hilft ihnen gar nichts. Er musste ihnen Christus, den Gekreuzigten, predigen. Und entweder haben sie es angenommen oder nicht. Und was war mit den Juden, die so beschäftigt waren damit, ihre eigenen Werke zu tun, um gerecht vor Gott dazustehen? Paulus war selber solch ein Jude, der einmal selbstgerecht war. Und er wusste ganz genau, es nutzt nichts, wenn ich mit euch diskutiere über die Einhaltung des Gesetzes und über irgendwelche Fragen. Ich muss euch Christus verkündigen, den Gekreuzigten. Etwas anderes rettet euch nicht. Ihr müsst auch das Blut Jesu Christi annehmen. Nicht die jüdischen Opfer, die es damals zum Teil noch gab im Tempel, diese Schafe und Ziegen, die man geopfert hat, die nehmen eure Schuld vor Gott nicht weg. Gott hat ein Opferlamm eingesetzt und das ist der Herr Jesus Christus. Wenn ihr den annehmt, dann werdet ihr gerettet. Und so verkündigen die gläubigen Christen heute noch dieselbe Botschaft wie damals der Apostel Paulus. Nämlich Jesus Christus als gekreuzigt. Ich lese noch einmal einen Abschnitt weiter aus dem ersten Korintherbrief, wie der Apostel seinen Dienst weiter da begründet. Er sagt in Vers 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Ihr Lieben, und da möchte ich noch einmal drauf eingehen, auf diesen Kampf, den die Botschaft vom Kreuz auch in unseren Herzen auslösen kann. Wisst ihr, wir alle sind ein Stück weit stolz. Wir alle sind ein Stück weit selbstgerecht und hochmütig. Wir lieben es nicht, wenn man uns sagt, du bist nichts. Oder? Wer freut sich darüber? Ich glaube, niemand von uns. Ja? Aber die Bibel sagt uns, als sündiges Geschöpf bist du nichtig und hast keine Annahme, keine Gerechtigkeit, keine Stellung in den Augen Gottes, die dir irgendwie helfen könnte. Ja? Alle deine eigenen Bemühungen, alle deine Tugenden, alle deine Werke, die du getan hast, sie zählen vor Gott null. Und das ist bitter. Ja? Wenn man uns sagt, du bist ein Bankrotteur, du hast in deinem Leben so viel Schuld aufgehäuft in den Augen Gottes, dass du sie nie abzahlen kannst, brauchst gar nicht erst versuchen. Das ist doch keine schöne Botschaft. Das ärgert uns. Da sträubt sich etwas gegen uns, in uns dagegen. Und dann sagt man auch noch, dein Verstand ist verfinstert. So wie du bist, erkennst du den lebendigen Gott nicht. Du musst dich auf die Bibel einlassen. Dort wird Gott geoffenbart. Du musst werden wie ein Kind, einfältig, demütig, bereit zu hören, zu lernen, als jemand, der nichts weiß und nichts kann. Dann kannst du diese Botschaft von der Errettung, diese Torheit des Kreuzes verstehen und annehmen. Aber nicht, wenn du groß und hochmütig in der Welt sein willst und angesehen als Intellektueller. Und das ist auch heute noch so. In dem Moment, wo du gläubiger Christ wirst, dann wirst du von der Welt verachtet. Du bist ein bisschen ein Spinner, ein netter Spinner vielleicht, aber ein religiöser Spinner, der nicht so ganz ernst zu nehmen ist mit seinem religiösen Jesus-Trip. Ja? So ist es. Wenn es noch gut geht, wenn du nicht sogar als fanatischer Fundamentalist verfolgt wirst, das kann uns auch blühen. Aber ihr Lieben, wenn wir nicht bereit sind, diese Schande, diese Verachtung in den Augen der Menschen um uns herum zu akzeptieren, wenn wir überhaupt noch nach Menschen schielen und sagen, ja, wenn ich Christ werde, wenn ich mich bekehre, was sagt meine Frau, was sagen meine Eltern, was sagen meine Vorgesetzten? Dann sind wir falsch, ihr Lieben. Wisst ihr, eure Verwandten, eure Freunde werden nicht vor euch gerade stehen können vor dem Gericht Gottes. Jeder muss selber vor Gott gerade stehen und Verantwortung für sein Leben und seine Sünden übernehmen. Und deswegen musst du dich bekehren, um deiner Seele willen, ganz unabhängig davon, was andere davon sagen. Ja, wenn man noch auf Menschen schaut, dann hat man den Ernst dieser Botschaft des Evangeliums noch nicht verstanden. Ja? Ich muss mich bekehren, weil sonst mein ewiges Leben auf dem Spiel steht und ich verloren bin in Ewigkeit vor Gott. Und der Mensch hat nicht nur dieses Leben auf dieser Erde. Das ist auch so eine Botschaft der Bibel. Es gibt ewige Konsequenzen, entweder im Guten oder im Bösen, je nachdem, wie wir hier auf der Erde leben. Hier auf der Erde gilt es umzukehren und Jesus Christus im Glauben anzunehmen. Dann haben wir auch ewiges Leben, Frieden und Freude und Herrlichkeit in Ewigkeit im Himmel. Wenn wir aber es versäumen, Jesus Christus als Retter anzunehmen, wenn wir das aufschieben oder nicht machen wollen, um der Schmach willen, die daraus erfolgt, dann werden wir die Konsequenzen bis in alle Ewigkeit zu tragen haben, in der ewigen Verdammnis. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Entscheidung für Jesus Christus treffen. Am besten heute treffen. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. So sagt es einmal die Bibel sinngemäß. Wisst ihr, wir haben nicht immer die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Aber sie muss auch erwogen werden. Es ist ein Ernst darin. Es geht um das ganze Leben. Es geht um eine ganzherzige Umkehr zu Gott, nicht nur um eine halbherzige. Das ist die andere Seite. Der Herr Jesus sagt, überschlag die Kosten. Aber dann entscheide dich. Und du musst diesen inneren Kampf mit deinem eigenen Stolz, mit deiner Rebellion, mit deinem Unabhängigkeitsgeist, der muss ausgefochten werden. Das muss in den Tod. Das Kreuz bedeutet auch das Ende deines und meines alten Lebens. Das gehört dazu. Wenn wir zu Christus, dem Gekreuzigten, kommen und uns bekehren, dann bedeutet es, ich habe abgeschlossen mit meinem alten Sündenleben. Der alte Rudolf, der selber sein eigenes Leben auf seine eigenen Kosten gelebt hat und Gott verspottet hat, der ist jetzt begraben mit Christus im Grab. Und ein neuer Rudolf ist erstanden durch das Werk des Heiligen Geistes in meiner Seele. So habe ich das auch erleben dürfen in der Stunde meiner Bekehrung und Wiedergeburt. Und so wirst es auch du erleben, wenn du diese Entscheidung triffst, dann muss das Alte ein Stück abgeschlossen werden und zu Füßen des Herrn Jesus hingelegt werden. Und dann wird durch die Auferstehungskraft Jesu Christi uns ein neues Leben gegeben. Der Geist Gottes wird in unser Herz gegeben und wir können freudig dem Herrn Jesus nachfolgen und den Willen Gottes tun und Gott dienen. Dann sind wir wieder an dem Punkt, wo Gott uns ursprünglich haben wollte als Menschen. Dass wir als Diener Gottes, als Priester des lebendigen Gottes Gott anbeten, für ihn leben und uns seiner Gnade erfreuen. Das war der ursprüngliche Plan und das ist auf einer noch viel höheren Ebene durch den Glauben an Jesus Christus verwirklicht. Das ist die Einladung Gottes. Und diese Einladung anzunehmen, das bedeutet Leben. Und diese Einladung abzulehnen, das bedeutet Tod. Muss man mal ganz ernst und klar so sagen. Noch einmal, wir brauchen Mut, in den Augen der Welt verachtet zu sein. Wir brauchen Mut zu sagen, es geht mir nicht darum, ob ich eine politische Stellung habe, ob ich irgendwie ein reicher Landbesitzer bin, ob ich irgendwie Ansehen habe in meinem Dorf, in meiner Stadt und vielleicht irgendwas zu verlieren habe, sondern ich will alles hingeben, um das ewige Leben und die Rettung und den Frieden mit Gott zu empfangen. Das ist die richtige Einstellung. Möchte Gott schenken, dass wir mit dieser Einstellung zu Jesus Christus kommen, dann wird er uns nicht enttäuschen. Ich möchte noch einmal deutlich machen, die Botschaft vom Kreuz, von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, ist die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden. Der Islam rettet nicht, der Hinduismus rettet nicht, diese ganzen Götzendienste sind Gott ein Gräuel und sie führen nicht zur Errettung, zum Frieden mit Gott. Der Mensch kann überhaupt nicht durch irgendwelche eigenen religiösen Bemühungen, durch Meditation, durch gute Werke und Almosen, durch Sakramente zu Gott kommen, sondern Gott hat nur einen einzigen Weg akzeptiert, nämlich der Sohn Gottes, der sich geopfert hat für uns. Wenn wir diesen Weg wählen, dann kommen wir sicher zu Gott. Wenn wir diesen Weg verschmähen, kommen wir ganz sicher nicht zu Gott. Ich möchte dazu noch einmal lesen, was der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 6 gesagt hat. Ein bekanntes Wort, aber wir müssen es in der heutigen Zeit betonen. Und ganz deutlich herausstellen, denn das wird heute immer mehr bekämpft und immer mehr wird dem widersprochen. Wir lesen in Johannes 14, Vers 6 dieses Bekenntnis des Herrn Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und genauso lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 12, wie die Apostel das Evangelium verkündigt haben, da sagen sie ganz klar, und es ist in keinem anderen das Heil, es ist in keinem anderen die Errettung. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wenn du gerettet werden willst, dann wende dich an Jesus Christus, an ihn allein und rufe ihn an und nimm ihn als Herrn und Erlöser an. Das bringt dir hundertprozentigen garantierten Frieden mit Gott. Alles andere hilft nicht. Und noch ein drittes Wort aus dem 1. Timotheus 2, wo das auch noch einmal betont wird. 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 6. Da ist die Rede von Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann heißt es, denn es ist ein Gott, nicht viele Götter, sondern ein Gott der Bibel, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Nimmst du dieses Lösegeld an? Bist du dir deiner Schuld vor Gott bewusst? Bist du bereit, bankrott zu erklären mit all deiner eigenen Gerechtigkeit und Stellung vor Gott und dieses Opfer, das der Herr Jesus Christus aus Liebe und Erbarmen für dich dargebracht hat, persönlich anzunehmen? Dann kannst du hier und heute Frieden mit Gott und Gewissheit des ewigen Lebens erhalten. Wenn du das ablehnst, dann weißt du die Konsequenzen. Das ist der Ernst des Evangeliums. Wir sind vor eine Entscheidung gestellt, ich habe das auch gestern noch einmal gesagt. Im Angesicht des Kreuzes und des Gekreuzigten scheiden sich die Geister. Wer in irgendeiner Weise Selbsterlösung betreiben will, Selbstgerechtigkeit, religiöse Lebensverwirklichung, der wird das Kreuz mit Abscheu verachten und sich davon abwenden. Wer aber wirklich erkennt, dass er nicht aus eigener Kraft vor Gott gerecht sein kann, wer erkennt, dass er als Sünder keine Chance hat, Gott je zufriedenzustellen mit seinen eigenen Werken, der darf wissen, schau auf Jesus Christus. Der Sohn Gottes hat mit seinem Opfer am Kreuz alles schon vollbracht. Er hat es getan. Du musst es nicht mehr tun. Du musst es nur im Glauben für dich annehmen. Das, was Jesus Christus für dich getan hat. Dieses Lösegeld, diese vollbrachte Erlösung. Und dann wirst du vor Gott angenehm und gerecht und heilig sein, wie der Sohn Gottes selbst. Die Bibel sagt, wir sind dann in Christus. Wir gehören zu Christus. Wir sind mit ihm verbunden und Gott sieht uns so an, wie er seinen Sohn ansehen würde. Das ist das Einzige, was uns ein festes Fundament gibt, der Gewissheit, dass ich bei Gott angenommen bin als Kind Gottes und Vergebung habe, hier und in Ewigkeit. Und dieses Angebot macht uns Gott heute, dass wir diesen Christus, den Gekreuzigten, der sich aus Liebe für uns geopfert hat am Kreuz, ganz persönlich als Herrn und Erlöser annehmen dürfen. Und das möchte ich auch noch einmal sehr diejenigen einladen, die wissen, ich habe nicht wirklich Frieden mit Gott. Vielleicht hast du dich sogar schon einmal bekehrt, vielleicht schon mehrfach, vielleicht bist du schon getauft. Auch das rettet nicht, sondern allein der persönliche, lebendige Glaube an den Herrn Jesus Christus. Diese Einladung ergeht an uns alle. Aber ich möchte noch einmal etwas sagen, auch für uns Gläubige, die wir hier auch in diesem Saal zusammen sind. Auch uns hat dieses Wort des Apostels Paulus einiges zu sagen. Schaut, hier wird deutlich gezeigt, dass wir bereit sein müssen, als Törichte, als Verachtete in den Augen der Menschen um uns herum, der Welt um uns herum zu gelten. Wir müssen uns wirklich zu Jesus Christus, dem Gekreuzigten, stellen und die Schmach, die damit verbunden ist, auch wirklich tragen. Und da haben wir manchmal Probleme. Wir würden gerne uns ein bisschen anpassen an die Welt, an ihre Sitten und Gebräuche, an ihre Denk- und Redeweise. Wir würden gerne manches von der Welt übernehmen, damit wir nicht so als Fremdkörper, als verachtete Außenseiter gelten. Aber hier dieses Wort zeigt uns ganz deutlich, Boten Jesu Christi in einem glaubwürdigen Sinn können wir nur sein, wenn wir mutig und entschieden zu Jesus Christus uns stellen. Wisst ihr, der Apostel Paulus hätte auch angeben können und hätte auch bei den Juden zum Beispiel Punkte sammeln können, weil er war ja ein ausgebildeter Schriftgelehrter, der Pharisäer, ein Schüler, einer der bekanntesten Lehrer. Das wäre, wie wenn man in der Hochschule in Tübingen Theologie studiert hat. Ja? Da hätte er was draus machen können. Und was hat er gesagt? Ich achte das alles für Dreck. Ich will nichts davon wissen. Ich will nur Christus wissen und ihn verkündigen. Und diese Mut zur Torheit, zur Einfachheit, zur Einfalt Christus gegenüber, das wünsche ich uns Gläubigen. Dass wir nicht uns dieser philosophischen Kniffe der Sprache und der Denkweise der Wissenschaft und der Welt anpassen. Wenn Gott gesagt hat, die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott, was sind wir Christen dann, wenn wir uns der Wissenschaft und der Philosophie anpassen wollen? Dann sind wir töricht in den Augen Gottes. Lasst uns doch lieber töricht in den Augen der Menschen sein. Das ist besser. Versteht ihr? Und ich denke, da ist es wichtig, eine Ermutigung, dort bei Christus, dem Gekreuzigten, zu bleiben und ihn zu verkündigen. Das ist der Weg des Segens für uns. Und wir müssen damit rechnen, wie der Apostel Paulus, dieser Botschaft wird auch heute immer wieder widersprochen werden. Die Mehrzahl der Leute, die wir ansprechen, die werden uns ablehnen und uns freundlich lächelnd oder auch bösartig eine Abfuhr erteilen. Es geht aber nicht anders. So haben sie den Herrn Jesus selber auch behandelt. Wollen wir besser sein als er? Besser behandelt werden als er? Wir sollten das nicht tun. Wir sollten wie der Apostel Paulus mutig zu dieser Botschaft des Gekreuzigten, zu dieser Torheit des Kreuzes stehen. Und das gehört auch dazu, dass der Apostel Paulus gesagt hat, für mich ist diese Welt mit all ihren Lüsten, Verlockungen und Vergnügungen gekreuzigt, gestorben. Und ich bin dieser Welt gekreuzigt und gestorben. Ich gehöre nicht mehr dazu. Ich will da nicht mitmachen bei den Vergnügungen und bei den Treiben dieser Welt. Möchte Gott uns auch eine solche Kraft und Einfalt schenken, dem Herrn Jesus nachzufolgen und glaubwürdige Zeugen für Christus, den Gekreuzigten, zu sein. Ich möchte zum Abschluss noch den Vers 30 und 31 lesen. Da heißt es, durch ihn, nämlich durch Gott und seinen souveränen Ratschluss, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das ist eine ganz wichtige Botschaft der Bibel und des christlichen Glaubens. Jesus Christus allein genügt. Ich brauche nichts anderes. Ich brauche nicht Philosophie, ich brauche nicht Karriere und menschliche Anerkennung, ich brauche nicht Geld und Macht. Wenn ich den Herrn Jesus Christus habe, dann habe ich alles, alles, was ich brauche in ihm. Gott hat ihn mir gemacht zur Weisheit. Dann muss ich nicht die Weltweisheit hochschätzen und da studieren Philosophie und Theologie und Psychologie und sonst irgendetwas, sondern ich darf wissen, in dem Herrn Jesus, in der Bibel, habe ich weitaus mehr, als diese ganzen Wissenschaftler in ihren dicken Bänden je produzieren. Ein einfaches Kind Gottes, das gar keine große Bildung hat, ist tausendmal weiser als irgendein Theologe oder Psychologe oder Philosoph, der 5 Doktortitel hat und Professor ist an 2 Universitäten. Kannst du vergessen bei Gott? Lass uns das dran denken. Die Weisheit der Welt ist vor Gott Torheit. Und das, was vor der Welt Torheit ist, das zählt vor Gott als Weisheit. Lass uns da die richtige Seite annehmen. Christus allein genügt. Christus hat uns ein vollgültiges Sühnopfer gegeben. Wir dürfen ruhen in ihm. Wir müssen nicht immer weitere Werke tun. Wir dürfen wissen, er ist auch unsere Heiligung. Er hat uns vor Gott angenehm und passend gemacht, sodass wir zuversichtlich zum Thron Gottes kommen können, als Kinder Gottes und sagen können, aber lieber Vater, das ist etwas so Gewaltiges, dagegen würde ich alle Reichtümer dieser Welt niemals eintauschen. Ich hoffe, ihr auch nicht. Versteht ihr? Christus ist unser Reichtum. In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, sagt der Kolosserbrief, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und Luther sagt im Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Lasst uns diese Einstellung haben. Jesus Christus alleine genügt. Er kann uns alles geben, was unser Leben glücklich und erfüllt macht. Wenn wir aber ihn verwerfen, dann haben wir nichts, womit wir irgendwann einmal vor dem lebendigen Gott bestehen können. An ihm entscheidet sich alles. In ihm habe ich alles. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir das verstehen und dass alle, die den Herrn Jesus noch nicht angenommen haben als Herrn und Retter, durch Gottes Gnade diesen Entschluss fassen können. Ich will Jesus Christus für Zeit und Ewigkeit angehören, ihn annehmen als meinen Retter und Heilsbringer. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine viele Liebe. Ach Herr, wir haben nur so wenig davon sagen können, aber was ist es, dass du aus der weiten Himmelsherrlichkeit in diese Welt gekommen bist, auf diese Erde gekommen bist, als ein geringer Mensch, als ein Diener, verachtet von den Menschen, belächelt, verspottet, verfolgt. Und du, der du wirklich alleine gerecht und rein warst vor Gott und nie eine Sünde tatest, du warst bereit, für uns ans Kreuz zu gehen, für unsere Schuld und Sünde, die wir aufgehäuft haben in unserem Leben, warst du bereit, dich zu opfern, die Strafe zu tragen, das ganze Gericht Gottes dort am Kreuz auf Golgatha. Herr Jesus, und lass uns dich als Gekreuzigten wirklich erkennen, wirklich, dass es uns groß wird, was du für uns getan hast, diese Liebe, diese Hingabe, die du gegeben hast für solche, die gar nichts von dir wissen wollten, die deine Feinde waren. Herr, und lass nicht zu, dass jemand dieses Angebot der Erlösung, der Vergebung ablehnt und kalten Herzens hier hinausgeht. Schenke du Gnade, dass wir doch wirklich auch angerührt werden, dich zu lieben und an dich zu glauben, dass diejenigen, die noch ferne von dir sind, dich wirklich annehmen und errettet werden. Auch solche, die vielleicht nur in einem äußerlichen christlichen Bekenntnis sind und noch nicht in dem Tiefsten dein Eigentum sind. Gib, dass sie sich dir ergeben und völlig an dich glauben und auch wirklich diese Errettung, diesen Frieden und diese Gewissheit des Heils empfangen. Wir beten, dass du wirkst durch dein Wort, das jetzt verkündigt wurde, zu jedem einzelnen segnest, wenn wir jetzt auseinandergehen, dass du dich unseren Herzen tiefer offenbaren kannst, damit wir dich mehr und mehr erkennen. Herr, in dir haben wir alles. Lass uns das erkennen, lass uns das mitnehmen aus diesem Nachmittag. Und wir danken dir für deine Liebe und Gnade, für die kostbare Wahrheit deines Wortes, die wir heute hören durften. Dir sei Ehre und Dank und Anbetung. Amen. Ja, ich wollte noch darauf hinweisen, das habe ich gestern versehentlich unterlassen, dass diejenigen, die auch noch ein Gespräch, eine Aussprache wollen, vielleicht auch ein Gebet, dass sie eingeladen sind, zurückzubleiben, auch hier mit mir oder mit anderen Brüdern Kontakt aufzunehmen. Und da können wir uns gerne auch noch Zeit nehmen. Ich wünsche jedem, der hier gekommen ist, Gottes Gnade und Segen und Frieden. Auf Wiedersehen.